Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen in dieser Folge über die DTM, über die beiden Rennen aus Oschersleben, über die Siege von Thomas Breining und vor allen Dingen den Erstsieg für Mirko Bortolotti und das Ganze in Lamborghini Temerari. Der neue GT3-Renner aus Italien darf endlich auch mal einen Sieg feiern. Die Hintergründe zu diesem DTM-Wochenende gibt es gleich, genauso auch wie der Blick auf das ADAC Ravenol Nürburgring Langstreckenserienrennen am Wochenende, nämlich die KW 6 Stunden vom ADAC Ruhrpokal, was dort dann jetzt am Wochenende an den Start gehen wird. Und vor allen Dingen auf die Streitigkeiten, die es wieder gibt oben auf der Nürburgring-Nordschleife. Nämlich gibt es jetzt eine neue Serie, die 24-Stunden-Serie, die der ADAC Nordrhein jetzt ins Leben gerufen hat. Alles dazu und die Hintergründe gibt es jetzt in den kommenden Minuten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir starten in diese Folge. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Mit der DTM starten wir erstmal rein mit den beiden Rennen aus Oschersleben. Da muss man sagen, es war ja ein sehr dominantes Wochenende. Einmal von Porsche, die haben die freien Trainings, sowohl auch das Qualifying dominiert am Samstag, als auch so ein wenig von Lamborghini, die natürlich mit einerseits GRT Grasser Racing, was ja mit Lamborghini dort immer gut ausgesehen hat, so ein bisschen fast schon ein verkapptes zweites Heimrennen, finde ich zumindest, was die Leistung angeht, immer haben und vor allen Dingen Mantai, Porsche immer sowieso gut dabei ist, außer tatsächlich Ricardo Feller, der zumindest ja auch am Samstag nicht im Qualifying direkt überzeugen konnte, nämlich ersten drei Startreihen belegt einmal von Jules Genon, Ben Dörr, Platz 6 und Platz 5, dann Lukas Auer und Mauro Engel, also zwei aus dem Lager Mercedes-AMG, die ja auch um die Fahrermeisterschaft kämpfen werden und das auf jeden Fall mal sicherlich in Richtung auch jetzt schon Finale blicken werden, einfach um gute Punkte einzusammeln an diesem Wochenende. Und Luca Engstler und Thomas Breining, das sind eben die beiden, die vorne stehen. Luca Engstler, sowohl in der DTM diese Saison jetzt noch nicht so 100% überzeugen können. Das Paket Lamborghini Temerario haben wir auch schon besprochen. Ja, bezuschusst worden mit, dieser Ausnahme der DTM und der ADAC. Und Mantai, da haben wir in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Da war man nie mit der DTM-BOP so zufrieden. Aber jetzt natürlich in Oschersleben, das hat man auch vor dem Wochenende schon gesagt, wenn nicht da, wo denn sonst? Denn das ist eben die Porsche Heimstrecke. Und das hat sich so ein bisschen auch gezeigt. Gerade auch am Start ist man ja dann doch sehr einfach diesem Feld entsprungen und entflohen. Nämlich das eben mit Thomas Breining, der sich dort in der Anfangsphase klar durchgesetzt hat. Mauro Engel dort, der am Start den zweiten Platz übernommen hat, sich klar durchsetzen können und da erstmal die Oberhand mitgebracht hat. Hingegen Probleme gab es dann aber mal wieder für McLaren. Diesmal war es aber nicht Timo Glock, sondern Ben Dörr, der dann direkt aufgrund einem Reifenschaden nach Kontakt das Rennen dann auch direkt die Segel streichen musste. Und das Rennen war dann auch für ihn direkt dann gelaufen. Die erste Phase des Rennens, muss man sagen, das ist ja das Rennen am Samstag mit einem Boxenstopp. Also haben wir dort die erste Phase des Rennens vor dem Boxenstopp, lief er dann doch sehr, ich sag's mal, human ab. Es gab noch den Platztausch zwischen Calvin van der Linde und Marco Wittmann. Zum Kontext, Marco Wittmann hat sich in der Woche zum Rennen nicht allzu wohl gefühlt, hat einen Magen-Darm-Infekt mit angeschleppt oder ist mit diesem Magen-Darm-Infekt auch in Richtung Oschersleben angereist. Er war jetzt nicht zu 100% bei Kräften, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu geführt, aber sonst waren die Leistungen auch von ihm dementsprechend auch noch sehr gut. Vor dem Boxenstopp die Reihung, deshalb Breining mit dem, der aktuell führend in diesem Rennen war, Mauro Engel, Luca Engstler, Lukas Auer mit Mirko Bortolotti auf 5 und Arjun Maini auf 6. Dann tatsächlich mal ein gutes Rennen von Timo Glock auf Platz 7, ohne große technischen Gebrechen ist er dort mal rumgekommen. Da gab es noch Probleme für Marco Wittmann, beziehungsweise einen Fehler, den er sich erlaubt hat, nämlich einfach mal quer übers Kies zu schießen, sollte sich aber dann später herausstellen, dass es dann doch etwas größer und etwas gravierender ist bei ihm, nämlich technisches Gebrechen, bei ihm dann auch Aufhängungsschaden dort für ihn und deshalb das Aus für ihn dann tatsächlich 35 Sekunden vor dem Beginn der Boxenstopp-Phase, wo das Boxenstopp-Fenster dann auch tatsächlich aufgegangen ist. Also richtig ärgerlich, auch mit Blick auf die Meisterschaft, denn das ist das heiße Eisen im Feuer, zumindest aus Sicht von BMW. Die Boxenstopps, muss man auch sagen, es gab viele, die direkt reingefahren sind, wie zum Beispiel Nicolas Barth oder auch tatsächlich Ricardo Feller. Die zweite Phase dann angeführt worden von Timo Glock, Tom Kalender, als auch dann vom Ferrari mit Terry Vermeulen. Das ist dann so die erste aufregende Phase in diesem Rennen gewesen. Interessant auch gewesen, Arjun Maini, der Kampf gegen Timo Glock. Aber auch wichtig zu wissen, es gab auch zwei Strafen. Nämlich einmal für die 84 und einmal für die 90. Und die 90, das wissen ja alle, Ricardo Feller, einmal Pitspeeding, einmal ging es dann durch die Penalty Lap. Gerade natürlich ungünstig, wenn du deine Reifen auf Temperatur bringen möchtest und dadurch nochmal Zeit verlierst. Für Tom Kalender gab es dann diese Strafe übrigens auch wegen Speeding in Pitlane. Sonst die Boxenstopps alle ziemlich gut gelegt worden. Das längere Fahren hat sich wohl immer, meinte man zumindest, ausgezahlt. Doch jetzt an diesem Wochenende, muss man sagen, war der Undercut dann doch ein bisschen besser. Dieses dann doch frühere Reinfahren hat sich öftermals dann doch gelohnt. Werden wir in Rennen 2 nochmal deutlich drauf sprechen. 10 Minuten vor Ende des Boxenstoppfensters ist dann auch die Spitze reingekommen, rund um Thomas Breining, als auch dann mit Maro Engel. Beide aber haben ihre Position behalten können, wollte ich sagen. Aber da gab es dann auch den Boxenstopp von Luca Engsler, nämlich dort hat er seine Position in dieser Weise dann dadurch wieder ein wenig rausfahren können. Gab dann noch den Kontakt zwischen einmal Porsche, einmal Bastian Buß und dann auch Marco Mappelli, der gerade aus der Box rausgefahren ist, und einmal das ja dann doch sehr trockene Gras von Oschersleben in und unter seine Räder genommen hat. Da gab dann noch das Aus für Jules Gounon, keine wirklich gute Saison für ihn, also da muss er dann doch ja kräftig in das Lenkrad des Mercedes-AMG GT3 beißen, weil also so eine Saison, muss ich sagen, also hätte ich nicht von ihm erwartet. Klar, technisches Gebrechen kann immer mal passieren, aber das ist schon wirklich wahnsinnig, dass man so viel Pech in einer Saison haben kann. Das hat ja fast schon Timo Glock Auswüchse, der, muss man sagen, aber ein wirklich starkes Rennen gefahren ist. Denn nach dem Boxenstopp, muss man sagen, ist eigentlich relativ wenig passiert. Es gab dann noch die kleine Auseinandersetzung zwischen dem damaligen Tabellenführer Niki Thiem und Tom Kalender zwischen Platz 12 und Platz 13. Aber wie gesagt, das war jetzt kein wunderbares Wochenende, gerade am Samstag für Niki Thiem. Das Rennen, wie gesagt, gewonnen. Thomas Breining vor Luca Engsler, Maro Engel, Lukas Auer und Mirko Bortolotti. Da schon der Sieger vom Sonntag, schon sehr, sehr stark unterwegs gewesen, nämlich das Ganze eben auf der 5. Gesamtposition. Top 10 machten dann Maini, Van der Linde, Glock, Vermeulen und Feller unter sich aus. Ausgefallen, wie gesagt, sind Gounon, Mappelli, Wiebelhaus, Barth, Wittmann und Dörr. Also schon sehr, sehr große Teile dieses Rennens, die die Zielflagge dann eben nicht sehen durften. War dann gewisserweise dann doch interessant, wenn man sich den Meisterschaftsstand angeschaut hat. Nämlich, das war dann doch, ja, immer noch sehr, sehr knapp. Beide Mercedes erstmal vorbeigegangen an Niki Thiem. Maro Engel, der Spitzenreiter gewesen, 125 Punkte. Nach dem ersten Rennen von Oschersleben, 6 Punkte vor Auer und 7 vor Thiem. Dann aber erstmal eine richtig dicke Lücke, die dann aufgefüllt worden ist von Thomas Breining, der dann 27 Punkte Rückstand hat auf den Gesamtersten, nämlich Maro Engel. Dann, wie gesagt, die Lücke sehr, sehr groß. Matteo Carrelli 37 Punkte, größtenteils seiner Punkte hat er durch die Siege geholt, die er eingefahren hat. Arjun Maini 6. finde ich, fährt eine sehr gute Saison, genauso wie dann Ben Dörr, der auf 8 kommt. Marco Wittmann, wie gesagt, mit dem Ausfall aus Sicht von Schubert Motorsport war das jetzt nicht unbedingt so gut, aber ich sag mal so, Vielleicht kommt da ja für BMW, um das auch nochmal auf Sicht, deren Sicht zu sagen, nochmal etwas Besseres. Genauso wie Aston Martin, die natürlich mit dem GT-Team auf dem Nürburgring extrem brilliert haben. Und jetzt kriegen sie, ich sage es mal wieder, die Watschen auferlegt. Hingegen muss man sagen, Mercedes in dieser Saison einfach bei jedem Rennen gut vertreten. Da werden die Stimmen wieder laut, ja, liegt auch so ein bisschen an der BOP. Aber man muss auch sagen, klar, der Mercedes funktioniert ironischerweise auch überall gut. Manchmal hat man gedacht, okay, Red Bull Ring könnte so ein Fleck werden, was dem Mercedes nicht so unbedingt liegt. Hockenheimring hatten wir letzte Saison gesehen, war jetzt auch nicht das, was dem Mercedes und dem Stern dort liegen sollte. Aber wie gesagt, muss sich alles noch entwickeln. Aber dennoch muss man sagen, Mercedes hält sich auch gerade Mario Engel als auch Lukas Auer aus dem größten Scharmützel raus. Blicken wir auf den Sonntag und auf die Qualifying-Sitzungen dort. Blicken auf die besten 10. Jules Connor, Ricardo Feller in Reihe 5 unterwegs gewesen. Dann Kai Rohli, Van der Linde. Ein Qualifying für BMW, was zumindest mal deutlich besser lief. Bortolotti und Engel auf 6 und 5. Dann, das sind so ein bisschen die Dauerrivalen in diesem Jahr. Meini und Wittmann, oft in Rennen gegeneinander, auch nebeneinander in und auf einem Startposition unterwegs gewesen. Und dann das Qualifying wieder gewonnen von Thomas Breining. Auch wieder daneben stehend Luca Engstler. Dann gab es, wie gesagt, den Rennstart. Und der war ein bisschen wild, muss man sagen. Hat es ein bisschen anders überlegt. Thomas Breining den Start ein bisschen verschlafen. Und von außen kam dann einfach eben Luca Engstler vorbeigeschossen. Der aber, wie gesagt, vorbeigeschossen kam. Denn seine Führung hielt nicht lange. Gerade mal, sag es mal, übertrieben 50 Meter und dort wieder der Grello vorbeigegangen. Im Hintergrund von Luca Engstler schob sich dann Marco Wittmann auf, der ja kurze Zeit mal seine Nase drin hatte für Position Nummer 2, aber sich geschlagen geben musste aufgrund eines schlechten Ausgangs dann auch hinter Aijun Meini sich fallen lassen müssen. Dann die Reihung hinten ziemlich klar, die beiden Aston Martins hinten, Team und Bart nur auf 19 und 20. Also, wie gesagt, es ist komplett konträr zu dem, was auf dem Norrisring passiert ist, dass dort der auch ein Titelanwärter so weit hinten eben platziert ist. Auch hier die Anfangsphase nicht wirklich so überholmanöverlastig. Es gab noch das Duell mit Finn Wiebelhaus gegen Timo Glock, der dann auch in gewisser Weise das Nachsehen hatte, Wiebelhaus sich ja sogar noch auf 13 vorgekämpft hat in dieser Reihung. Etwas besser, so war der Eindruck zumindest von Ricardo Feller, tat er sich dann am Sonntag, nämlich ging er auch im Platz 9 lange Zeit auch in dieser ersten Rennphase dann auch durch. Gab dann noch den Kampf zwischen den beiden exotischen Rennern, würde ich mal sagen, Dörr gegen Vermeulen. Das Nachsehen hatte aber hingegen der Niederländer in der 69. Das Ganze in dieser Schikanen-Variante. Relativ früh ging aber schon das Boxenstopp-Reigen los, nämlich angeführt von Niki Thiem. In dem Sonntagsrennen, wo zweimal gestoppt wird, hat er das erste Mal eben seinen Stopp früh getimt, nämlich das Ganze nach 15 Minuten Rennzeit, besser gesagt dann bei der 16. Rennminute, wie er dann direkt in die Boxengasse gefahren ist. Ähnlich taten es auch dann Wiebelhaus, Vermeulen, Auer und Bastian Buß, die sich dort eben an der Box bedient haben. Eine Runde später kam dann auch die Reihung Gonor, Mapelli, Dörr, Kalender. Also immer so in gewisser Weise tastete man sich in diesem Feld weiter nach vorne. Die relativ weit hinten standen, haben sich gesagt, komm, wir machen einfach mal die Reihung schnell auf und wollen uns natürlich ein bisschen gegen absichern, das, was dann hinten raus passiert. Es wurde dann nochmal knapp zwischen Dörr und eben gegen Mapelli. Also Mapelli jetzt nicht unbedingt der Glückliche an diesem Wochenende, was so Boxengassen-Angelegenheit angeht, haben wir am Samstag ja schon gesehen mit dem Ausfall, den er dann nach sich tragen musste. Gab dann noch ein schönes Duell zwischen einmal Lambo, einmal Ferrari und einmal Aston Martin. Der Glückliche, der da rausgegangen ist, war dann in gewisser Weise Niki Thiem, nämlich der Aston Martin, der sich gegen Vermeulen und auch gegen Mapelli dann doch relativ spielerisch durchsetzte. Gab aber noch gegen Kontakt zwischen Vermeulen und Mapelli. Also die werden vielleicht auch nicht mehr die größten Freunde, weil das war dann doch ein sehr rapider Move vom Niederländer im Red Bull Fahrzeug eingesetzt von Emeril Frey. Die Boxenstoppreihung in der Spitze hat möglicherweise dann doch auf sich warten lassen. Kelvin van der Linde, dann Cairoli, die gut 8,5 Minuten vor Ende des Boxenstoppfensters ihre Reifen getauscht haben und gewagt haben, es sich diesen Reifenvorteil möglicherweise zu nutzen. Dann wurde es spannend, Feller, Meini und Wittmann, die sich dort an der Boxengasse jeweils getroffen haben und gesagt haben, wir treffen die Entscheidung zu wechseln. Wittmann mit dem Boxenstopp 7,0 ungewöhnlich schwach für Schubert Motorsport, hingegen stark Feller und Meini mit einem Boxenstopp von 6,1, respektive im Falle vom Ford-Piloten von 6,2. Deshalb wurde es dann nochmal spannend im Kampf um deren Position. Sie waren auch zu dem Zeitpunkt virtuell führend bei der Reihung der Boxengassenstrategie. Hingegen war es spannend, was dort dann bei Luca Engstler passiert, kleiner ja, Aufhänger beim Boxenstopp sich geleistet. Ähnlich, muss man sagen, war das bei Mercedes, die aber hingegen dort einen guten Job gemacht haben. Der vordere Linkreifen kam relativ spät erst drauf, zumindest hat es den Anschein gemacht. Ja, aber ganz so top lief es bei Mantai nicht, nämlich da klemmte es zumindest beim ersten Boxenstopp auch schon 7,0 der Boxenstopp-Zeitpunkt. Hingegen muss man sagen, war das lange Fahren auch hier wieder zumindest am Sonntag, wo es zwei Boxenstopps gibt, ein Vorteil aus Sicht von Mirko Bortolotti. Nämlich, ja, der Boxenstopp jetzt nicht allzu optimal gelaufen. Auch hier klemmt es vorne links. Aber man hat sich in gewisser Weise einfach durch den freien Verkehr nach vorne manövrieren können. Und dadurch ist man auf die zweite Position nach vorne sich rangiert. Und dadurch im zweiten Boxenstoppfenster 15 Minuten vor Ende, angeführt von Matteo Caroli, der den ersten Boxenstopp gemacht hat, dadurch dann auch deutlich strategisch besser aufgestellt. In dieser ganz großen Spitzengruppe. Zwar hat man auch die im verhältnismäßig besseren Reifen drauf, Breining zu dem Zeitpunkt 42 Runden drauf gehabt bei 3 Minuten verbleibend Boxenstoppfenster. Bortolotti, Mauro Engstler auf ähnlicher Strategie 35, 34 und 36 Runden. Dahinter Meini und Wittmann mit etwas besseren Reifen im Bereich 25 bzw. 23 Runden alten Reifen. Spannend hingegen auch hier wieder ein Kampf zwischen einmal Ferrari und einmal Aston Martin, Cairoli gegen Team, der sich dort ja erstmal nicht durchsetzen konnte. Team, der gegen Cairoli kämpfte, der musste das Nachsehen haben, denn er später in der Box gewesen. Dann die Reihe reingegangen, diesmal Wittmann und Feller, nicht mit Arjun Meini. Wittmann sich etwas lösen können von Ricardo Feller, auch da der Boxenstopp Mantai, 6,5, er wirkte beim Anfahren immer ein bisschen komisch, Ricardo Feller, der Boxenstopp zumindest da, wenn man ihn mehrfach gesehen hat, Gunnar, der dort direkt schon drückte, genauso auch wie das Auto von Bastian Buß. Dann wurde es spannend, nämlich 10 Minuten und 40 vor Rennende kam dann auch die Spitze mit Thomas Breining, Arjun Meini, der hat das komplett ausgenutzt, genauso wie Sheldon van der Linde, als auch dann Mirko Bortolotti, und es war ein schlechter Boxenstopp von eben Mantai. Die stehen einfach mal super, super lange. 9,4 Sekunden war der Boxenstopp, da hat es mächtig geklemmt vorne, und deshalb musste man natürlich auch Bortolotti als auch Mauro Engel gewähren lassen, und deshalb flog man außerhalb der Top-Plätze auseinander. Dieses lange Fahren von Mirko Bortolotti in Stint Nummer 1 war einfach so entscheidend, dass es das auch in gewisser Weise entscheidend für dieses Rennen war, dass er sich dort in die Position, wenn es Fehler gibt bei Mantai, auch direkt sich bedanken kann und dort vorbeifährt. Es klemmt vorne links beim ersten Stopp, es klemmt hinten links beim zweiten Boxenstopp, und das ist rennentscheidend gewesen, denn sonst hätte man sagen müssen, wäre Thomas Breining hier doppelter Rennsieger von Oschersleben gewesen. So ist es eben nicht. Gab dann noch die Verschiebung nach dem Boxenstopp. Wittmann gewinnt die Position gegen Arjun Meini. Dieses längere Fahren in Fälle von Meini hat sich in gewisser Weise dann nicht ausgenutzt, wird man auch mit etwas besseren Reifen dann unterwegs gewesen, hat sich da noch zumindest vorbeischieben können. An Luca Engstler wurde dann am Ende Vierter gegen Breining und als auch gegen Mauro Engel, die so einen kleinen Zug dann entwickelt haben, zumindest zum Ende des Rennens, da hat es dann einfach nicht mehr gereicht. Aber hingegen war das ein sehr souveränes Rennen, konnte man sagen, von Mirko Bortolotti, sich ja dann doch relativ weit, nämlich von Position 6 auf die 1 zu schieben, das eben mit strategisch einer sehr, sehr guten Leistung lange zu fahren und am Ende mit der Spitzengruppe reinzugehen. Klar, der Fehler von Thomas Breining und seiner Boxencrew war dementsprechend. Dennoch muss man sagen, das ist eine Leistung, die erstmal Anerkennung finden sollte. Er war auch sehr emotional nach diesem Rennsieg. Hat gesagt, boah, also du, wir fahren hier in diesem Jahr absolut hinterher und dann kriegst du eben so einen Rennsieg. Also schon wirklich wahnsinnig. Also ein Rennsieg, der für ihn jetzt auch nicht allzu selbstverständlich war. Machen noch die Reihung komplett. Wie gesagt, Mauro Engel auf 2 und Thomas Breining auf 3, Wittmann und Engslau auf 4 und 5. Meini, Van der Linde, Feller, Gounod und Cairoli beschließen dann die Top 10 mit Niki Thiem auf 13. Ein Titelkandidat, der ja jetzt nicht unbedingt weit vorne gelandet ist, aber hingegen muss man sagen, Niki Thiem sich wieder vorbeigekämpft an Lukas Auer, der auf der 12. Position sich zumindest behaupten konnte. Aber wie gesagt, ein Punkt ist dort Abstand. 145 zu 124 Punkte, 21 Punkte sind dort Abstand jetzt zwischen Engel und Thiem. Also auf dem Nürburgring kann es tatsächlich Mauro Engel vielleicht etwas gemäßiger angehen, obwohl wir sagen müssen, Nürburgring-Sprint-Variante war gerade in der ADAC GT Masters, aber auch in der DTM immer eigentlich ein gutes Mercedes-Pflaster. Abstand, Breining auf Engel. 28 Punkte, dann wird's aber schon richtig heftig. Cairoli 51 Punkte Abstand, Arjun Meini 51 genauso und Wittmann 54 Punkte. Also ab da würde ich fast schon einen Cut setzen. 69 Punkte für Ben Dörr ist dann schon echt ein weiter Schritt. Also ich sag mal, die vier vorne und noch, ich sag jetzt mal, 5, 6 und 7 haben noch Möglichkeiten, diesen Fahrertitel zu gewinnen. Aber selbst für die selbst dann wird es schon schwierig, wie gesagt, 51 Punkte verbleibend und auch 54 Punkte verbleibend, ist schon echt ein Holz, aber auch Thomas Breining, und wenn man überlegt, wie die Form von Porsche in dieser Saison in der DTM ist, sie ist jetzt nicht unbedingt anhaltend konstant, nicht vergleichbar wie bei Mercedes, das muss man so sagen, ist bei Mauro Engel diese Saison auch extrem der Fall, aber bei Mercedes erst recht, deshalb muss man sagen, ist das schon wirklich sehr, sehr gut und eine sehr, sehr gute Leistung bisher. Die DTM, wie gesagt, mit jetzt am Wochenende vom Nürburgring, 14. 16. August. Da wird dann nochmal viel entschieden. Dann geht's zum Sachsenring, auch so ein bisschen wieder Porsche-Land, was man sehen könnte. Aber dann auch wieder Hockenheimring dann im Oktober. Also die heiße Phase der DTM steht an. In Rennen kann man ja sogar mehr als noch 150 Punkte kann man sich dort noch holen mit Qualifying. Alles ist noch drin, aber in gewisser Weise, ja, die Konstanz von Mauro Engel ist schon wirklich stark in dieser Saison. Dann kommen wir zum Nürburgring und das erstmal mit einer Meldung, die ja doch sehr überrascht hat in den letzten Tagen. Nämlich gab es dann die Pressemitteilung reingeflattert in die Mails. Und das war dann doch, da musste man schon zweimal gucken und sehen, dass das tatsächlich so passiert. Nämlich ADAC Nordrhein plant neue 24-Stunden-Nürburgring-Serie für die Nordschleife ab 2027. Kompaktes Format mit 5 Veranstaltungen, 6 Rennen nach dem 24-Stunden-Reglement vorgesehen. Auch gibt's die Nürburgring-Serie und Deutsche Historische Langstreckenmeisterschaft kombinieren sich zusammen, nämlich mit einer modernen und klassischen Rennsportart und eben Nordschleifen-Klassiker wie das ADAC-Eifel-Rennen 1000 Kilometer und das ADAC-Ravel 024-Stunden-Rennen Nürburgring gibt's dann eben im Kalender mit dabei. Und wie gesagt, das ist eine Pressemitteilung, die wir jetzt so nicht erwartet haben. Es gibt, also man spricht von Vorteilen für eingeschriebene Teams, die denn die ganze Saison mitmachen. Es gibt spezielle Angebote für Fans, die dann natürlich den Livestream als auch dann möglicherweise als Saisonticketinhaber vergünstigte Angebote bekommen und eben der geplante Rennkalender. Da treten wir erstmal mit in die Vollen hinein, nämlich mit dem Prolog, so wie das heißt. man selber sagt, es ist eine, ja, gibt es dann eben mit dem Prolog einen Saisonauftakt. Dort haben die Teams dann Testmöglichkeiten vor dem viertägigen Höhepunkt der Nordschleifensaison zu haben. Das ist dann eben mit zwei Veranstaltungen im Sommer, zudem auch noch dann eben nach dem technischen Reglement des 24-Stunden-Rennen Nürburgring vorgesehen. Also man orientiert sich in gewisser Weise auch schon am 24-Stunden-Rennen. Das 24-Stunden-Rennen orientiert sich ja auch an die VLN. Zur VLN kommen wir gleich noch. Und eben gibt es dann Veranstaltungen, die dann, wie gesagt, im Rahmen des Reiferenns als auch des 1000-Kilometer-Rennens dann vom Düsseldorfer ADC-Club gemacht wird, besser gesagt vom Düsseldorfer Automobil- und Motorsportclub, der im ADAC mit dabei ist. Das nur so zur Info. Hinter der neuen Serie ist, wie gesagt, ein strategischer Hintergrund, nämlich, da muss man auch sagen, aufgrund der Neuverteilung der Nordschleifentermine nach dem Rechtsstreit der Nürburgring-Langstreckenserie wollte eben der ADAC Nordrhein frühzeitig eben die Zukunft des 24-Stunden-Rennens und den Qualifier absichern und ein Kooperationsangebot gab es eben nicht mit der NLS, also man hat dem ist nicht zustande gekommen oder man hat nicht miteinander gesprochen. So ist zumindest das, was man weiß. Die ILN hat sich auch schon, also die Interessensgemeinschaft Langstreckensport auf dem Nürburgring, hat sich auch schon dazu ausgesprochen und die Reaktion ist relativ klar. Bei dem Thema positioniert man sich gegen den ADAC Nordrhein, man kritisiert wieder die Kurzfristigkeit, wie ähnlich wie wir es ja auch schon bei der Nürburgring Endurance Series hatten, die dort ja kurzfristig gewisserweise auf den Plan gerufen worden ist, der ADAC Nordrhein, wie gesagt, mit dieser eigenen Serie dann zu kommen. Die ILN betont und angesprochen hat dies Martin Rosorius als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring mit einem Zitat: Wie schon 2023 bei dem Disput um die letztlich gescheiterte Nürburgring Endurance Serie gilt weiterhin zwei Rennserien, die parallel um die limitierten Termine auf den Nürburgring Nordschleife konkurrieren, machen aus Sicht der Teams und Teilnehmer, also der Kunden, keinen Sinn. Motorsport geht gemeinsam, so lässt er sich weiter zitieren. Da appellieren wir erneut an alle Beteiligten, vertragt euch und zieht endlich an einem Strang, um einen wirtschaftlich gesunde und langfristig tragfähige Lösung für den Langstreckensport für den Nordschleife zu finden. Hierzu gehört auch, dass der ADAC und seine drei beteiligten Regionalclubs eine einheitliche Linie vertreten. Nämlich das ist auch so ein Thema. ADAC hat ja in gewisser Weise die VLN bzw. die NLS ja auch mit gerettet. In gewisser Weise ADAC Nordrhein, Mittelrhein und Westfalen. Die haben sich ja so positioniert, dass man die NLS ja 2024 jetzt, wie gesagt, gerettet hat und einen Schulterschuss gezogen hat. Aber jetzt sagt sich der ADAC Nordrhein, wir positionieren uns offen gegen den ADAC Mittelrhein und Westfalen und haben eben diese neuen Rennserie gegründet. Laut Quellen aus Nordrhein und Mittelrhein ADAC Clubs soll es eben schon heftig knirschen. Also die Wogen sind da absolut nicht geglättet. Also da ist man aktuell so ein bisschen mit eisiger Stimmung wird dort wohl miteinander, wenn überhaupt gesprochen wird, gesprochen. Auch geht es um dieses Gerichtsverfahren weiterhin. Das fordert nämlich die LN auch, nämlich von der NLS, dass man das Gerichtsverfahren ad acta legt. Auch geht es darum, dass man eben Vertragsverhältnisse mit der Nürburgring-Gesellschafter Holding eben noch aussprechen muss und dass dieser Rechtsstreit zwischen dem Streckenbetreiber und der VLN als Organisator der NLS beendet wird, vor allen Dingen, weil es eben ein langjähriger Rechtsstreit jetzt schon ist, eben nach dem Aus der NES, der Nürburgring Endurance-Serie, so ist es das Ziel, dass man konstruktiv eben mit dem Nürburgring spricht und da mal in gewisser Weise generell rein Tisch gemacht wird. So ist zumindest die Forderung der ILN. Auch geht es darum, dass der ADAC Nordrhein, und da kann man vielleicht auch sagen, okay, das ist in gewisser Weise auch verständlich, man möchte nämlich 2028, so lang läuft nämlich der Vertrag für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, ausgerichtet vom ADAC Nordrhein, noch verlängern, nämlich bis 2038, also wieder 10 Jahre. Und so würde das, wenn man das Urteil weiterhin strecken würde und es zu einem, wenn ein Urteil gefällt wird, entweder 26 oder 27, dann würde nämlich dieser Vertrag nichtig werden, weil dieser eben davor getätigt worden ist und dann nicht nach aktuellem Stand. So ist zumindest die Auffassung auch eben ist es in Betrachtung der Teams, geht es da um Planungssicherheit, ist für die Teams ein hohes Gut, so auch die ELN, und man möchte dann, wenn dann erst Änderungen im Jahre 2028 in Betracht ziehen und nicht schon 2027. Auch gerade des Popularitätsbooms des Sports auf der Nordschleife fordert man bei der ELN, dieses Potenzial muss man jetzt eben ausschöpfen und die vorherigen Ressourcen nutzen, um den Langstreckensport auf der Nordschleife weiterzuentwickeln. Kleinstarterei unter den Rennserien und Streitereien stehen dem jedoch entgegen und gefährdeten die 50-jährige Tradition der VLN, als auch die Sicht der ELN wert ist, fortgeführt zu werden. So war das Aufschluss der ELN, also der Interessensgemeinschaft Langstrecken Nürburgring. Das war lässt sehr tief blicken. Wir sind mal gespannt am Wochenende, was da noch rauskommt. Wir werden mal so ein bisschen versuchen, die Köpfe reinzustecken und versuchen, da noch was herauszufinden. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Das so zur Einschätzung, zur kurzen Einschätzung zur Streitigkeit ADAC Nordrhein, 24-Stunden-Serie und Sonstiges. Man muss das erstmal mit Vorsicht genießen, bevor man da wirklich auch alles dazu bereden kann, als auch dann in gewisser Weise ein Urteil dazu fällen kann. Denn es ist sehr verzwickt, die ganze Situation. Deshalb werden wir mal sportlich und gehen auf die vorläufige Teilnehmerliste rein für das 6-Stunden-Rennen jetzt am kommenden Wochenende, nämlich das ADAC Ruhrpokalrennen, was am Wochenende eben mit dabei ist, das bei dann doch sehr sommerlichen Temperaturen stattfinden wird. FK Performance ist unter anderem mit dabei, der Meister, die sich dort letztes Jahr gekürt haben und jetzt mit der 1 tatsächlich an diesem Wochenende in den Start gehen, mit Pavel Lefterov, mit Maxim Osten, mit Dan Harper und Leighton Fury, der Südafrikaner, dort an den Start kommt. Das Team aus Bremen, eben mit dem BMW M4 GT3 Evo. 21 Autos sind am Start und das eben die 1. Dann Jos Sportwagentechnik mit Michael Jos, Fiedel Leib und Marco Lamsuger, die den Porsche dann an den Start bringen mit der 2. Dann Gorian RT by Car Collection. Arthur Gorian, Alex Fontana und Nico Menzel gehen dort an den Start. Black Falcon Team EAE mit Mustafa Memekaya, Gabriel Piana und Mike Sturzberg, der dort unterwegs ist. Dann Pierre Lemmeres, Anders Ziegler und Alexander Kroker, das Auto mit der Nummer 6, ohne Bewerber zumindest mit dabei. Dann geht es weiter mit Utah Racing, Alexei Veremenko und Selev unterwegs im Audi. Weiter geht es mit Arrow Motorsport, das Team ja in gewisser Weise verstrickt gewesen mit Mantai. Diese ist ja in gewisser Weise dann aufgelöst worden. Arrow Motorsport geht eben jetzt weiter, nämlich das Ganze mit Kyle Tilly, mit Adam Christodoulou und Jake Hill im Mercedes. Dann Gamotta Racing, auch die sind wieder mit dabei im BMW. Letztes Rennen ja auch schon gut unterwegs gewesen. Weiterhin eine starke Vollendsaison fährt man mit Antel Sigo, mit Moritz Kranz, mit David Jahn und Felipe Fernandes Laser jetzt an diesem Wochenende mit dabei. Dann Dörr Motorsport, Bitburger 0,0, McLaren bei Dörr. So der offizielle Sponsor, Ben und Phil Dörr unterwegs, so genauso auch wie Volker Stritzek. Dann Pro Sport Racing mit Simon Berchen und Steven Palete in der 26 Pro AM Fahrzeug. Dann Yuichi Nakayama, Andreas Gülden und Tim Sandler unterwegs im Toyota Swift Ring Racing, Mercedes AMG in der 32. Dann folgen weiter Wolkenhorst Motorsport, Christian Kognes und Dennis Fetzer in der 35, ein Auto an diesem Wochenende unterwegs. Dann geht's weiter mit Pro Sport Racing, Guido Domerei, Maxim Domerei und Marek Böckmann im Aston Martin. Dann 48 Losch Motorsport bei Black Falcon, gewohntes Aufgebot, Tobias Müller, Dylan Pereira und Patrick Niederhauser. Michael Heimrich, Arno Klaasen und Aris Blanajan unterwegs im Equipe Vitesse Audi, weiter dann das Pro-Auto, der einzige Ford an diesem Wochenende aus der Mustang GT3-Reihe, nämlich Vincent Kolb und Frank Stippler für HRT Ford Racing. Dann Schubert Motorsport, Ugo de Wilde, Tim Tramnitz und Jens Klingmann. Erster Auftritt für Tim Tramnitz in Topfahrzeug. Dann Lukas Stolz und Ralf Aaron. Ralf Aaron wieder Comeback nach dem Horrorcrash aus Bathurst. Dann Up to Race im Porsche mit Oleski Kiki Rengschko und Tim Heinemann, der Mann aus der Ukraine mit den DTM, ex-DTM-Fahrer. Müller Motorsport mit Martin Rump, Ben Bühnagel und Noah Nagelstieg und dann Renazzo Motorsport mit Zack Nana, Christopher Breuer und Thomas Mutsch. Das die ganzen GT3-Autos. 21 sind dort, wie gesagt, an diesem Wochenende mit dabei. Sonst haben wir noch gute Starter, zum Beispiel in der SP10-Klasse, in der GT4-Klasse, unter anderem Plusline Motorsport, unter anderem, wie gesagt, mit dabei, das starke Aufgebot von Porsche mit den 718 Cayman von W&S Motorsport mit unter anderem Henrik Still und Konstantin Schöll. Das sehr zu beachten. Genauso auch natürlich Hofer Racing bei Bonk Motorsport, Martin Kroll, Michael Bonk und Jens Mönte findet immer zu beachten. Und auch Timo Bernhardt und Jörg Bergmeister, die dürfen wir auf jeden Fall nicht unter Ausschluss halten. Da blicken wir auch nochmal stark drauf. Bernhardt Motorsport, das Team 75 Bernhardt Motorsport Auto, dann in der 718 ist eben, wie gesagt, mit dabei. Dann schauen wir noch in die seriennahen Klassen. VT2 F plus 4 WD 8 Fahrzeuge, dort auch das gewohnte Aufgebot der Dupré Audi mit dabei, die Cupras eingesetzt, Asbest, Scirocco, sowohl auch dann die Golfs und der Golf 8.5 von MSC Dün, die sich dort an den Start stellen. Genauso auch wie die neuen VT2 Heck angetriebenen Fahrzeuge, entweder BMW 230i oder 330i Fahrzeuge oder eben die Supras von Sorg Motorsport, von Ring Racing oder auch von Mannheller Racing, die dort an diesem Wochenende an den Start gehen. Unter anderem Harald Barth, Markus Schiller und Marcel Mannheller sind eben dort mit dabei. Ich habe schon ein bisschen das Wetter angesprochen, es wird wieder warm und deshalb heißt es dort, ja, jetzt nicht vielleicht die Hitzeschlacht, wie wir es beim letzten Mal gesehen haben, denn das war schon teilweise sehr kurios, was dort abgegangen ist. Aber es wird auf jeden Fall spannend werden, wie es dann wird. Wir schauen natürlich drauf, auf das, was passiert. Wie gesagt, mit der Entwicklung 24 Stunden Nordschleifen-Serie des ADC Nordrhein, wie sich die VLN auch an diesem Wochenende dann platzieren wird. Mit ihren, mit ihren Planungen dann auch natürlich für 27 als auch weiter und natürlich, wie es sportlich dann ablaufen wird. Blicken in der nächsten Woche und da geht es dann auch weiterhin rund im Bereich der Langstrecke. Blicken natürlich dort auch nochmal auf die 6 Stunden von Alcott Lake, der IMSA-Meisterschaft dann am Sonntag stattfinden, genauso wie das Sprintwochenende der GT World Challenge, powered by AWS in Magny-Cours. Das dann eben an diesem Wochenende. Wir melden uns dann in den nächsten Wochen wieder und besprechen dann, wie gesagt, VLN, IMSA und GT World Challenge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.